Uns wurde die Liebe Gottes so vor Augen gestellt, eben wie Christus vergibt. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Es geht nicht darum, dass Christus sein Leben aus irgendeiner Laune heraus gegeben hat, um vielleicht ein Symbol zu setzen in dieser Zeit, um vielleicht ganz groß rauszukommen und Ansehen bei den Menschen zu erreichen. Nein, er hat sein Leben gegeben zur Bestrafung für unsere Sünden. Er hat die Strafe auf sich genommen, auf dass wir von der Strafe frei sind, wenn wir die Vergebung annehmen. Und damit ist die Liebe nicht von der Wahrheit getrennt. Damit ist die Liebe, die in Christus offenbar worden ist, nicht davon getrennt, dass wir uns zu unserer Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Das ist eine Einheit, die wir nicht nur einseitig beleuchten wollen. Eine Münze hat zwei Seiten. Einmal zeigt es den Wert der Münze an, auf der anderen irgendein Symbol, ein Wappen oder wie auch immer. Und beide sind doch eine Einheit. Und unser Bekenntnis vor Christus gibt uns dann die Liebe. Habt ihr noch den Wochenspruch im Gedächtnis? Habt ihr? Schön. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Paulus schreibt das so an die Galater und will die Gemeinde dazu aufrufen, doch füreinander da zu sein. Die Gemeinde dazu aufrufen, dass die Dinge, die im ganz normalen alltäglichen Leben passieren, dass sie auch gemeinsam getragen werden. Paulus sagt nicht, wenn ihr in der Gemeinde seid, dann gibt es für euch keine Lasten mehr. Wenn ihr in der Gemeinde seid, dann lebt ihr alle Tage fröhlich und im Sonnenschein, dann seid ihr so wie im Schlaraffenland, ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Nein, das sagt Paulus nicht. Paulus sagt mit diesem Wort auch ganz eindeutig, dass es in der Gemeinde, auch unter den Geschwistern, Lasten zu tragen gibt. Einmal Lasten, die wir uns gegenseitig auflegen, mit unserem Charakter, mit unserem Verhalten. Zum anderen, dass es auch Lasten sind, die von außen auf uns hereinstürmen. Lasten, zum Beispiel Not, kennen wir ja in unseren Tagen, in unseren Breiten jetzt nicht so sehr, wie wir sie kennengelernt haben. Und ich bin dankbar, dass das vorbei ist. Es gibt also Not, auch ganz materielle Not. Es gibt Not der Krankheit. Es gibt Not der Einsamkeit. Es gibt irgendwelche Sehnsüchte, die da sind. Alles Lasten, die auf dem Einzelnen ruhen. Und Lasten haben nun mal die Eigenart, dass sie niederdrücken. Unter einer Last aufrecht zu gehen, ist schon manchmal schwierig. Und darum sagt es Paulus uns, es gehört einfach zum Leben der Gemeinde dazu, dass wir füreinander da sind, miteinander reden, miteinander unsere Lasten auch teilen. Denn wie soll ich jemand helfen, der mir nicht sagt, dass er eine Last zu tragen hat? Aber das gehört eben auch dazu, dass wir offen miteinander umgehen und dann uns auch gegenseitig unterstützen und helfen in schwierigen Situationen. Der Predigttext ist nicht dieser Wochenspruch. Der Predigttext steht im Römer Kapitel 12. Und ab Römer 12 schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, wie er sich Gemeindeleben vorstellt. Die Kapitel davor, da hat er viel theologisches Wissen von sich gegeben, hat er auf das Gesetz hingewiesen, auf das Gute im Gesetz, aber auch, dass das Gesetz nicht retten kann, hat er darauf hingewiesen, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, haben wir letzte Woche erst gehört, durch einen Menschen wieder Gnade und Vergebung zuteil geworden ist. Das sind alles so Begriffe, die Paulus in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes hat. Ab dem 12. Kapitel steht die Überschrift „Das Leben in der Gemeinde“. Zunächst, unser ganzes Leben soll Gottesdienst sein. Die Gnadengaben, die Gott gegeben hat, einsetzen. Und das Leben in der Gemeinde als solches im Umgang miteinander. Von Vers 17 an, da ist der Predigtext angegeben, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch selbst nicht, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wo fängt das an? Wenn mir einer den Schädel eingeschlagen hat und ich wieder zu mir komme und jetzt losgehe und den anderen den Schädel einschlage, beginnt damit das Böse? Ich denke nicht. Ich denke, das fängt manchmal so ganz unscheinbar an. Da erzählt mir jemand etwas und ich sage, du spinnst. Und der sagt, wenn du das nicht glaubst, dann bist du doof. Na, wenn ich doof bin, dann bist du ein Idiot. Na, wenn ich ein Idiot bin, dann spreche ich mit dir nicht mehr, dann sind wir getrennte Leute. Und so geht es mit mancher Lieblosigkeit, mit manchem Versehen vielleicht auch, wo der andere dann gekränkt ist, beleidigt ist. Und wenn mir das so passiert, dann muss ich ja wieder mich ins rechte Licht drücken. Ich denke mal, auch als Christen sind wir da nicht so fremd. Oder ist uns das nicht so fremd, dass wir auf eine uns nicht passende Rede eine dementsprechende passende Antwort haben? Dass wir da, wo man uns vielleicht schubst, gleich mit einem Tritt erwidern. Als Beispiel. Ich hoffe, dass nicht das so geschieht. Aber eben das sind auch Dinge, die in der Gemeinde passieren. Und Paulus sagt uns das auch als Glieder der Gemeinde, dass wir so miteinander umzugehen haben. Nicht eine Enttäuschung mit einer Gegenenttäuschung zu erwidern. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Nicht einfach das tun, wo uns im Moment gerade der Sinn steht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe es Gott sei Dank etwas gelernt, noch längst nicht ausgelernt, aber ich hatte etwas gelernt, mich doch zurückzuhalten. Als junger Mensch hätte mir keiner eine dementsprechende Rede entgegenhalten sollen. Ich hätte sofort eine Gegenantwort gewusst. Und ich hätte auch sofort reagiert. Das war so mein Impuls. Ich habe es mittlerweile gelernt, doch ein und das andere Mal einfach zu schweigen. Gelingt mir nicht immer. Manchmal, wenn sich das so hochschaukelt, dann platzt mir auch der Kragen. Aber ich wünsche und hoffe mir, dass das kein Dauerzustand ist, sondern dass auch da wirklich Gott an mir wirkt und ich nicht da so reagiere. Es gibt aber auch die zweite Situation, da kommt uns Unfriede entgegen, da kommt uns Hass entgegen, Ablehnung. Und wenn es dann heißt, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden, dann heißt das auch, es geht nicht, dass wir mit allen Menschen in Eintracht miteinander wohnen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, da wo Unfriede ist, ist es meine Aufgabe, auf den anderen zuzugehen und ihn zu fragen, was hast du eigentlich gegen mich? Warum können wir nicht so miteinander leben, wie wir vor Jahren miteinander umgegangen sind? Warum ist diese Spannung da zwischen uns? Warum können wir uns nicht mehr ins Auge sehen? Und wenn der Nächste darauf eingeht, dann kann Frieden werden. Und dazu mahnt uns Paulus auch, wenn er sagt, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Aber wenn ich nun hingehe und mit einem Menschen darüber sprechen will und sagen, lass uns doch wieder vernünftig miteinander umgehen und der sagt, hau ab, mit dir rede ich überhaupt nicht mehr, du bist für mich gestorben. Das kennen wir ja auch. Und wenn uns das widerfährt, dann haben wir das, was von unserer Seite aus nötig war und möglich war, getan. Aber wenn dann kein Friede wird, dann ist das nicht mehr in unserer Macht. Ich muss ein bisschen zur Uhr gucken. Rächet euch selbst nicht, meine Lieben, sondern lasst Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Eine unbereinigte Sache, Unrecht, Böses, Unfriede und was es auch immer sein mag, wo wir uns selber jetzt einmal in Position bringen möchten, sollten wir das auch im Gebet Gott überlassen. Gott sagt nicht, und Paulus sagt es hier auch nicht, dass Sünde, Boshaftigkeit, Ungerechtigkeit, ja irgendeine Sünde nicht zur Rechenschaft gefordert wird. Das ist nicht meine, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das ist Gottes Aufgabe. Und glaubt mir, das fällt mir auch nicht immer leicht, das so zu sehen. Aber letztendlich können wir mit unseren Aktionen da nichts ändern. Gott sieht alles, weiß alles und ihm geht auch nichts verloren. Lasst es in Gottes Hand. Er ist es, der schon dann für Recht und Ordnung sorgt. Manchmal auf ganz andere Weise, als wir es uns vorstellen. Aber es steht auch da so, nicht direkt, aber zwischen den Zeilen, wenn wir uns rächen, dann sagen wir, Gott, du kannst es ja nicht, das müssen wir tun. Vielleicht haben wir den Gedanken gar nicht, aber es ist so. Wenn wir meinen, Gott ins Handwerk pfuschen zu müssen, dann maßen wir uns etwas an, was uns nicht zusteht. habe lange an dem Text gekaut und habe auch überlegt, ob ich ihn weglege. Weil er auch mich ganz persönlich immer wieder trifft an den ganz unterschiedlichen Stellen. Und dennoch dürfen wir es so lernen und wissen, wie wir es schon von Anfang an gehört haben, bei all unserer Menschlichkeit, bei all unserem Versagen, bei all dem, was wir auch jetzt gehört haben, wissen wir, dass wir auf Vergebung angewiesen sind. Ich bin auf Vergebung angewiesen. Und sogar der große Apostel Paulus schreibt, dass wir Gnade gefunden haben als Sünder, worunter ich der Erste bin. Er bezeichnet sich als den größten Sünder. Er weiß, dass er allein auf Gottes Gnade angewiesen ist. Und ich weiß, dass ich allein auf Gottes Gnade angewiesen bin. Und diese Gnade lässt uns Gott immer wieder neu zuteil werden. Darüber dürfen wir froh und dankbar sein. Amen.